Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute soll es um das Thema Sachverständigengutachten in der Pflegekinderhilfe gehen. Dazu freuen wir uns wieder, am anderen Ende der Leitung Frau Charlotte Rutz zu haben, Psychologin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Mein Name ist Bertram Kasper. Ich arbeite beim St. Elisabeth-Verein in Marburg im Fachbereich Pflegefamilien Hessen. Mit einigen Kolleginnen produzieren wir diesen Podcast seit 2020. Im April sind die ersten Folgen erschienen. Wir veröffentlichen jeden zweiten Freitag um 8 Uhr morgens eine neue Folge und er ist auf allen einschlägigen Podcast-Portalen zu hören. Ich selbst arbeite seit 33 Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe und davon fast die Hälfte meiner Berufstätigkeit im Pflegekinderbereich. In unserem Fachbereich Pflegefamilien betreuen wir aktuell 124 Familien mit fast 190 Kindern. Herzlich willkommen, Frau Charlotte Rutz.
Vielen Dank.
Genau, wenn Sie sich unseren Hörern einfach nochmal vorstellen, vielleicht für die, die die anderen Episoden mit Ihnen noch nicht gehört haben. Wir haben ja schon eine Episode gemacht über Focusing für Pflegeeltern und eine jetzt ganz aktuell im letzten Jahr zur doppelten Pubertät bei Pflegekindern.
Ja, gerne. Also Charlotte Rutz, mein Name. Ich bin Diplompsychologin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und arbeite in eigener Praxis hier bei uns in Marburg und habe eben neben dem Schwerpunkt, dass ich Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, eigentlich alle Altersgruppen mache, noch ein anderes berufliches Standbein oder unterschiedliche, aber eines davon ist eben das Erstellen von Sachverständigengutachten für Familiengerichte. Das habe ich angefangen, als ich noch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet habe als Psychologin. Da bin ich da so ein bisschen mit reingewachsen und habe das dann, als ich in freier Praxis war, auch ein Stück ausgeweitet und mache das jetzt seit knapp 15 Jahren als Teil meiner Arbeit.
Ja, genau. Das heißt auf jeden Fall eine Menge Erfahrung. Und wir haben uns ja in der Vorbereitung gedacht, das könnte schlau sein, mal zu diesem Thema was zu machen, einen Podcast zu machen, weil ja das so, ja, mir, also mir, und ich bin ja auch jetzt Fachmann und trotzdem kommt es mir oft so vor, dass das sowas ist wie so eine, ja, sowas Undurchsichtiges, so ein Nebel, was passiert denn da überhaupt? Und gerade wenn dann auch Pflegefamilien involviert sind, was haben die dabei für eine Rolle, wie geht's denen, wie können die sich positionieren? Und dem wollen wir uns einfach mal versuchen anzunähern.
Ja, finde ich auch eine gute Idee. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mal so zwei kleine Halbtagesseminare gemacht zu dem Thema. Und da hat sich ja auch herausgestellt, dass es wirklich intensive Diskussionen gab und einfach sehr spannende Tage waren so miteinander.
Ja, und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, was sind denn Gutachten und wozu werden die überhaupt in der Pflegekinderhilfe erstellt?
Also das Ziel von einem Gutachten, von einem psychologischen Gutachten ist, das Familiengericht in der Entscheidung zu unterstützen. Also im Familiengericht ist die Entscheidung, die zu treffen ist, in der Regel hat es irgendwas mit dem Kindeswohl zu tun. Es könnte ums Sorgerecht gehen oder ums Umgangsrecht zum Beispiel nach Trennung und Scheidung oder auch eben um den gewöhnlichen Aufenthaltsort, sagt man dann, eines Kindes, zum Beispiel, ob es in der Pflegefamilie bleiben kann. Das wären so typische Fragestellungen oder eben auch mögliche Kindeswohlgefährdungen. Und ich als Gutachterin bin dabei eine Hilfsperson des Gerichts, heißt es. Das heißt, das Gericht gibt eigentlich nur dann einen Gutachten in Auftrag, wenn es selbst nicht über die nötige Sachkunde verfügt. So. Das heißt, der Familienrichter oder die Richterin ist ja in der Regel auch sehr erfahren und gut eingearbeitet in die ganze Thematik. Aber es gibt dann eben immer wieder auch Konstellationen, Fragestellungen, wo die Richter das Gefühl haben, hier braucht es einfach eine tiefere Sachkunde, Sachkenntnis in irgendwelchen Fragen, wenn es um Vernachlässigung oder Missbrauch geht oder um bestimmte Beziehungskonstellationen, die irgendwie schwer zu durchschauen sind oder so. Mhm. Und dann kommen eben die Gutachterinnen und Gutachter ins Spiel.
Mhm. Okay, das heißt, also als Stichwort, es geht immer eigentlich, im Zentrum steht das Kind, es geht um das Kind. Mhm. Und in der Regel, was dient dem Wohl des Kindes? Das ist so der eine Strang. Und der andere Strang, das Gericht holt sich quasi über den Sachverständigengutachter, Gutachterin, eine Fachexpertise, um quasi den Zusammenhänge und die Situation des Kindes noch besser beurteilen zu können.
Genau so ist es, besser verstehen zu können und dann eben auch auf einer fachlich fundierten Basis entscheiden zu können. Und das psychologische Gutachten als solches, also so die Frage, was ist überhaupt ein psychologisches Gutachten? Da geht's, das gibt's ja nicht nur vor Gericht, sondern auch in vielen anderen sozusagen Zusammenhängen. Und damit meinen wir eigentlich diesen ganzen Prozess, der eben für eine bestimmte konkrete Fragestellung die Gewinnung von Informationen beinhaltet. Dabei soll es möglichst auf wissenschaftlicher Basis sein und nach festgelegten Regeln. Das ist uns immer wichtig dabei. Also erst die Gewinnung der Daten und als nächstes die Interpretation und die Beantwortung. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, das zu trennen auch. Das ist eine dieser Regeln. Und das Ganze, dieser ganze Prozess oder der Endpunkt von diesem Prozess wird dann im schriftlichen Gutachten verschriftlicht, was dann eben auch übergeben wird. So.
Das heißt auch dieser wissenschaftliche Anspruch, also dass das sozusagen auf entsprechenden Theorien fundiert, ist eben auch ein ganz wichtiger.
Ganz genau, ja. Also es gibt eben immer, es muss eine konkrete Fragestellung geben, die wir mit unseren Mitteln, also den Mitteln unserer psychologischen Wissenschaft beantworten können. So. Und unsere Antwort kann halt auch lauten, wir können die Frage nicht beantworten, weil wir nicht genug Erkenntnisse darüber haben. So.
Ja, genau. Gibt es denn, das ist ja auch immer wieder eine Frage, gibt es da eine bestimmte Qualifikation, die man haben muss und wer bestimmt das, beziehungsweise wie wird man Gutachter und wie wird da darauf geachtet, dass dann auch das ja den entsprechenden Qualitätsanforderungen entspricht?
Also wie wird man Gutachter? Es gibt ein Gesetz, in dem steht, wer familienrechtliche Gutachten erstatten darf. Das sind vom Grundberuf her Psychologen, Psychologinnen, Ärzte, Ärztinnen und auch Pädagoginnen und Sozialpädagoginnen. Die müssen allerdings noch eine anerkannte Zusatzqualifikation nachweisen. Das steht auch im Gesetz. Und darüber hinaus gibt es seit einigen Jahren noch so einen Katalog mit Mindestanforderungen an die Qualität von uns Gutachtern. Der wurde so gemeinsam von Fachverbänden und Kammern und so erstellt, wo die verschiedenen Berufsverbände, Richter, Psychologen, Sozialarbeiter, Rechtsanwälte und so alle sich zusammengesetzt haben. Und da werden auch weitere Qualifikationen noch gefordert, beziehungsweise genauestens auch aufgelistet. Und inzwischen gibt es auch gute Fortbildungen, Weiterbildungen, Ausbildungsgänge zur psychologischen Gutachterin, Gutachter. Das ist noch nicht so lange so. Das ist so eine Bewegung oder Entwicklung aus den letzten 10, 15 Jahren. Wo sich wirklich viel getan hat und viel verändert hat auch.
Genau, ich glaube, das ist auch eine wichtige Information für Pflegefamilien, nämlich, dass sie davon ausgehen können, dass das wirklich Menschen sind, die entsprechenden Grundlagen dafür haben, so ein Gutachten auch erstellen zu können.
Ja, also da wird wirklich inzwischen ziemlich gut drauf geachtet, weil es einfach in der Vergangenheit da auch viele Schwierigkeiten gegeben hat mit der Qualität von Gutachten und mit der Qualifikation von den Gutachtern. Und das ist ja auch vor einigen Jahren viel durch die Presse gegangen, zu Recht, denke ich auch, weil es ja auch schwerwiegende Entscheidungen sind, schwerwiegende Eingriffe in die Biografien von Menschen, die da betroffen sind. Ja.
Genau, Sie haben ja schon was erzählt quasi von dem Arbeitsprozess, der so bei Ihnen abläuft, nämlich Informationsgewinnung, dann Anwendung von Wissenschaft und dann quasi eine Empfehlung abgeben. Wie können wir uns oder wie kann sich eine Pflegefamilie so eine Begutachtung vorstellen, ganz praktisch?
Da gibt es viel zu sagen. Die meisten Verfahren, kann man eigentlich sagen, vor dem Familiengericht laufen erstmal ohne Begutachtung ab. Das ist vielleicht so der Einstieg. Ne? Also die Begutachtung ist nicht die Regel im familiengerichtlichen Verfahren, ne? Weil vor dem Gutachter gibt es auch noch den Verfahrensbeistand, die Verfahrensbeiständin, die vom Gericht bestellt wird. Und die ist per Gesetz dazu da, die Bedürfnisse und das Wohl des Kindes angemessen zu berücksichtigen im Gerichtsverfahren. Mhm. Und das ist eigentlich so das gängige Verfahren, dass der Verfahrensbeistand oder die Verfahrensbeiständin erstmal mit allen spricht, Gespräche führt mit allen Beteiligten, sich wirklich ein ausführliches Bild zu machen. Die beschäftigen sich auch mit den Kindern und gibt dann auch dem Gericht sozusagen die eigene Einschätzung als Grundlage. Und oft bringt diese Arbeit schon so viel, dass so viele Erkenntnisse, dass auf dieser Basis auch Entscheidungen getroffen werden. Nur wenn das nicht ausreicht, dann kommen überhaupt die Gutachter ins Spiel. So, ne? Das sind also letztlich eigentlich die wenigsten Fälle, würde ich sagen. Und das läuft dann so ab, dass das Gericht mich beauftragt. Ich gebe Bescheid, ob ich den Auftrag annehmen kann oder nicht. Das ist meine erste Aufgabe, zu prüfen, ob ich die erforderliche Sachkunde und die Zeit habe, um das durchzuführen. Ja. Und dann, also wenn ich das bejahen kann, lese ich die Gerichtsakte und auf der Basis von dem, was ich da lese, mache ich mir Gedanken, was ich für Informationen brauche, um die Frage halt auch beantworten zu können. Und was meine psychologische Arbeit dann ist, die erste wichtige, dass ich die Frage des Gerichts, die juristische Frage, in psychologische Fragen sozusagen übersetze, mit meinen Mitteln auch beantworten kann. So. Ja. Also ich habe mal so eine Beispielfrage hier mir rausgesucht aus einem Gutachten. Liegen Defizite in der Erziehungseignung der Kindseltern vor, deren Auswirkungen aus sachverständiger Sicht das körperliche, geistige oder seelische Wohl der Kinder gefährden? Das ist die Frage des Richters an mich. Und aus dieser juristischen Frage muss ich jetzt Kriterien definieren, mit denen ich das überhaupt überprüfen kann. So. Und da kommen solche Kriterien dann zum Tragen. Zum Beispiel frage ich nach dem Entwicklungsstand der Kinder, nach der Qualität der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Auch nach den konkreten Erziehungsverhalten der Eltern. So, also das sind so Sachen, die kann ich mit psychologischen Mitteln überprüfen. Und dann versuche ich eben auf diese Weise möglichst messbare und überprüfbare Fakten zu sammeln, so, um eben diese psychologischen Fragen beantworten zu können. Und dann kann ich sozusagen wieder die Rückbindung an die juristische Frage darüber machen. So.
Das heißt, Sie splitten diese Frage auf, so dass sie für Sie vor dem Hintergrund Ihrer Profession handhabbar ist und auch zu Erkenntnisgewinnen führt.
Genau, so ist es, ja.
Okay.
Das ist meine Aufgabe, dass ich über die psychologischen, zum Beispiel gibt es ja das psychologische Konstrukt der Bindung zwischen Eltern und Kindern und dann kann ich mir, oder der Beziehungsqualität, dann kann ich mir angucken, welche Kriterien kann ich denn finden jetzt zwischen Eltern und Kindern? Wie ist die Beziehung beschaffen? Beobachtbar wenn ich die beobachte, wenn sie zusammen spielen oder zusammen sind einfach, ne? Was kann ich da sehen? Sind die Eltern in der Lage, Grenzen zu setzen? Oder ist der Tonfall sehr rüde oder kalt? Oder sehen die Eltern überhaupt, was die Kinder für Bedürfnisse haben? Ne? Das sind ja letztlich so beobachtbare Kriterien, die ich dann aus dem Verhalten ableiten kann.
Genau, das heißt, es ist auch tatsächlich eine Menge Kontakt auch zu den Beteiligten, zu den Eltern, zu den Kindern und sie nehmen quasi ja eine Beobachterposition ein und aber weniger eine Position, die interveniert, sondern sie sind wirklich da, sich ein Bild zu machen, also von der Gesamtsituation sozusagen.
Genau, darum geht es erstmal. Es gibt auch Gutachten, das kann das Gericht auch beauftragen, dass ich als Gutachterin auf Einvernehmen hinwirken soll. So heißt das dann. Ah. Das ist dann sozusagen, nennen wir dann auch die lösungsorientierte Begutachtung. Und da geht es dann schon auch um Intervention. Also dass ich zum Beispiel zusammen mit den Beteiligten Vorschläge entwickle, wie könnte es gehen. Und die probieren wir dann zusammen aus eine ganze Zeit lang, bevor ich dann meine Empfehlung ans Gericht abgebe. Daraus ergeben sich dann auch oft so Kompromisse der Beteiligten. Ne? Dass dann also, wenn wir es geschafft haben, einvernehmlich irgendwas zu erarbeiten, dann kann es eben oft sein, dass der Richter gar nicht mehr entscheiden muss.
Ne? Mhm. Ja. Es hört sich nach einem total intensiven Prozess an. Mhm. Also wo auch ja fast eine Beziehung entsteht zu den beteiligten Menschen und der auch länger dauert. Es geht nicht so von heute auf morgen, sondern es braucht Zeit und immer wieder nachdenken, was ist der nächste Schritt, wie geht's weiter?
Das stimmt, das ist auch so und das also kann wirklich sich über mehrere Monate oder auch manchmal auch, also ich hatte auch schon ein Gutachten, das über ein Jahr lief, sich auch hinziehen. Beispielsweise auch in solchen Fällen, wenn die Frage ist, also ich hatte einen Fall zum Beispiel, da ging es darum, ob drei Kinder aus der Pflegefamilie zurückgeführt werden zu den leiblichen Eltern. Da war es aber so gewesen, dass die leiblichen Eltern bis dahin nur ganz wenig Umgang hatten mit den Kindern. Irgendwie nur so einmal im Monat, 3 Stunden oder so. Und dann war einfach klar, auf der Grundlage kann ich dazu gar nichts sagen, weil ich ja gar nicht weiß, wie würden diese Eltern und diese Kinder im Alltagsleben miteinander zurechtkommen. Ne? Also haben wir erstmal einen ganz langen Zeitraum über ein Jahr die Intensität der Umgänge erhöht. Und gesagt, dann jetzt mal einen Tag und jetzt mal ein Wochenende und jetzt mal in den Ferien eine Woche. Und ich bin dann regelmäßig hingefahren und habe geguckt, wie ist das denn, wenn die zusammen sind. So. Und dann haben wir uns dann sozusagen eine Arbeitsgrundlage geschaffen, um überhaupt diese Frage beantworten zu können.
Okay, ja. Also das heißt, es braucht auch wirklich eine gewisse Kreativität, um auch so Sonderwege zu entwickeln.
Genau, das kann manchmal wichtig sein, ja, diese so Sonderwege und dann eben auch, dass alle Beteiligten ja auch ein Stück bereit sind, was Neues gemeinsam auszuprobieren.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien- und Freundeskreise tragen.
Welche Rolle, das klang ja jetzt gerade in dem letzten Beispiel schon so ein bisschen an, welche Rolle haben Pflegefamilien oder Pflegeeltern im Rahmen dieses Prozesses und was würden Sie vielleicht, weil wir sprechen ja in erster Linie Pflegefamilien an, was würden Sie denen empfehlen, wie sie damit umgehen sollen, wenn quasi plötzlich sie mit einer Gutachterin konfrontiert sind?
Also eine Sache, die da ganz wichtig ist, die gilt natürlich generell, aber auch für die Pflegeeltern, dass eine Begutachtung immer freiwillig ist. Das heißt, sie haben sie müssen gar nichts. Und sie haben auf jeden Fall ein Zeugnis Verweigerungsrecht. So, ne? Das heißt, niemand muss mir irgendwas erzählen. Und wenn jemand zu mir sagt, das möchte ich nicht sagen, dann darf das im Gutachten auch nicht so einfach als Nachteil ausgelegt werden. Und ich als Gutachterin darf eigentlich auch nur Fragen stellen, die in irgendeiner Weise auch mit dem, was ich zu beantworten habe, im Zusammenhang stehen. Das ist auch nochmal so eine wichtige Richtschnur, finde ich. Und dann ist es auch so, dass es gesetzlich verankert ist, dass die Pflegeeltern das Recht haben, auch angehört zu werden im Gerichtsverfahren. Auch wenn sie nicht Beteiligte sind, haben sie das Recht, gehört zu werden vom Richter. Und vor allem, also das gilt dann, wenn das Kind schon längere Zeit bei ihnen lebt. Was längere Zeit heißt, das richtet sich dann auf dem Einzelfall. Also ist dann die Frage eben, wie ist die Bindung, wie alt ist das Kind und so. Ja, und dieser generelle Schutz von familiären Bindungen, der ist im Grundgesetz verankert und darunter fallen eben auch solche Bindungen, die im Rahmen von der Pflegefamilie entstehen. Das finde ich eben auch wichtig und daraus ergibt sich dann eben auch dieses Recht, angehört zu werden. Und wenn es um die Frage geht, ob das Kind herausgenommen werden soll, dann haben die Eltern auch das Recht, wirklich beteiligt zu sein, also als Beteiligter am Verfahren. Damit können sie zum Beispiel dann auch eigene Anträge stellen vor Gericht. Sie können dabei sein bei den gerichtlichen Anhörungen. Sie kriegen alle Informationen und so weiter.
Ja. Ich höre schon raus, es braucht quasi auch für einen Sachverständigen auch ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern eine gewisse rechtliche Kenntnis.
Ja, also das ist schon so. Also so die rechtlichen Rahmenbedingungen, das sollten die Sachverständigen wissen und das gehört auch mit zur Ausbildung tatsächlich. Das ist schon auch die Anforderung, ja. Aber was vielleicht noch so einfach so, ich sage, das waren jetzt so die harten Fakten, aber was so vielleicht so im Umgang wichtig ist, dass die Pflegeeltern wirklich selbstbewusst sein können. Ne? Also das, was ich eben so genannt habe mit die familiären Bindungen, die ja auch vom Grundgesetz her geschützt sind, was eben auch für die Bindung in den Pflegefamilien gilt. Das ist auch ein hohes Gut und das wird von den Gerichten inzwischen auch so gesehen. Und ich denke, brauchen sie auch erstmal ja gar nicht so eine Sorge zu haben als Pflegeeltern.
Ja. Genau, weil es hat sich einfach auch verändert und die Reform zum SGB VIII, die jetzt ansteht, wahrscheinlich Ende April, da wird das ja auch nochmal betont, also dass quasi diese Beziehung, die Pflegeeltern zu ihren Pflegekindern aufbauen, gerade wenn das ein längerer Zeitraum ist, dass das eine große Bedeutung hat.
Ja, genau. Das ist ja auch angemessen, denke ich.
Jetzt kommt ja irgendwann der Zeitpunkt und wenn Pflegeeltern da involviert sind, dann kriegen die ja wahrscheinlich auch das Gutachten.
Nicht unbedingt.
Aber,
wenn sie Beteiligte sind, dann schon. Ansonsten nicht.
Ne? Ja, okay. Genau. Und wenn die jetzt so ein Gutachten auf den Tisch kriegen oder manchmal ist es ja so, dass auch Pflegefamilien angefragt werden für ein Kind und dann gibt es schon über das Kind Gutachten. Das ist zwar ein bisschen was anderes als über das, was wir jetzt sprechen, aber wie gehe ich denn mit so einem Gutachten um, als quasi jemand, der nicht vom Fach ist, sage ich mal?
Also was sicherlich eine ganz gute Hilfe ist, sind so beim Entschlüsseln, sage ich mal, sind diese Mindestkriterien, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Die gibt es im Internet, die sind frei abrufbar als PDF, also die kann sich jeder runterladen.
Ja.
Und die sind auch so geschrieben, dass man sie verstehen kann, also ohne so viel Fachkauderwelsch. Und da ist zum Beispiel auch drin aufgelistet, welche Anforderungen muss denn das schriftliche Gutachten genügen und was sind die wichtigsten Qualitätsmerkmale von dem Begutachtungsprozess, ne? So was wie Nachvollziehbarkeit von dem, was die Gutachterin gemacht hat. So, ne? Wie kommt die erstens auf ihre Hypothesen und warum macht sie dann das, was sie tut und wie zu welchen Schlüssen kommt sie? Ne? Kann man das nachvollziehen? So, das wäre ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann gibt es noch so ein paar andere, die kann man da nachlesen und danach kann man das Gutachten eben auch sozusagen überprüfen, auch als Laie. Kann auch dem Richter sagen, hören Sie mal, hier, das ist irgendwie total unverständlich oder das widerspricht den Mindestkriterien. Die sind zwar nicht rechtlich bindend, jetzt, aber die sind schon, dadurch, dass so viele Fachgesellschaften da sich darauf geeinigt haben, haben die schon eine hohe Bedeutung.
So. Ja, ein wichtiger Hinweis, das werde ich in die Shownotes stellen, den Link dazu. Dann können die Hörerinnen gleich quasi den Link klicken und sind dann bei den Mindestkriterien und bei den Erläuterungen, von denen Sie ja sprechen. Ja, genau. Okay, haben Sie noch eine besondere Empfehlung für Pflegeeltern jetzt im Rahmen dieser Begutachtung? Also wie sollen die sich verhalten? Also Sie haben ja vorhin angedeutet, möglichst selbstbewusst und sie sollen auch darauf vertrauen, dass sie eben eine langjährige Beziehung haben zu dem Pflegekind. Gibt es sonst noch eine Empfehlung jetzt von Ihrer Seite?
Also was ich immer sehr schätze als Gutachterin ist, wenn auch mit den Kindern auf eine gewisse Weise transparent umgegangen wird, was den Begutachtungsprozess angeht, also dass ich auch von den Erwachsenen die Erlaubnis habe, mit dem Kind offen zu sprechen, und das Kind auch schon weiß, dass ich eine Gutachterin bin, die dem Gericht hilft und dass es da so eine Frage gibt. Also mein Eindruck ist, dass also so eine Begutachtung ist natürlich eine Belastung für ein Kind und für das ganze System. Und je mehr Tabu darüber liegt, umso undurchschaubarer ist es für die Kinder. Und ich finde es schon angemessen, die da auch darauf vorzubereiten, zu erklären, dass sie alles sagen dürfen, was sie sagen wollen, dass sie nichts sagen müssen, und dass es dazu dient, um für sie eine gute Lösung zu finden. Und dass sie aber auch nicht jetzt die das Zünglein an der Waage sind. Ne? Weil gehört werden, aber dass die Erwachsenen die Entscheidung treffen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil das erlebe ich schon immer mal wieder, dass dann die Eltern den Kindern sagen, du ist aber ganz wichtig, dass du der Frau Rutz jetzt sagst, was du willst. Die Kinder so das Gefühl kriegen, sie müssen dann die Entscheidung treffen, wo sie leben wollen oder so. Das ist ja nicht der Fall, die Erwachsenen treffen die Entscheidung.
Klar, ja. Und das ist ja ein wichtiger Hinweis auch, glaube ich, nämlich, weil es dann auch allen Beteiligten letztendlich erleichtert, schon sowieso mit dieser eher schwierigeren Situation gut umgehen zu können.
Und was ich auch noch empfehlen würde, falls jetzt die Pflegeeltern richtig Beteiligte sind im familienrechtlichen Verfahren und sich einen eigenen Anwalt oder Anwältin nehmen, dann sollten sie dringend darauf achten, dass dieser Anwalt oder die Anwältin auch für Familienrecht spezialisiert ist, also auch ein Fachanwalt für Familienrecht ist. Die anderen Anwälte, die machen das natürlich, nehmen das dann auch an den anderen. Manchmal ist es ja so, ne, dass man so einen Familienanwalt hat, der schon seit Jahren alles macht, aber von Familienrecht vielleicht gar keine Ahnung hat. Und da empfiehlt es sich schon, jemanden zu nehmen, der da entsprechend eben auch eine fundierte Ausbildung hat.
Genau, ja. Das ist auch was wir empfehlen. Das kann ich total bestätigen. Das ist, glaube ich, total wichtig, weil das wirklich ein eigenes Gebiet ist.
Und die Anwälte einfach auch einfach großen Einfluss haben auf den ganzen Verlauf des Verfahrens.
Richtig. Vielleicht mal so ein kleiner Exkurs. Wir haben ja auch begonnen, eine Podcast-Reihe mit einer Anwältin zu machen, die diese ganzen rechtlichen Themen nochmal genauer beleuchtet. Das schon mal so als Hinweis für alle Hörerinnen. Ja, genau. Wenn jetzt das Gutachten erstellt ist und quasi der Prozess ist abgeschlossen, was macht denn das Gericht denn damit? Was macht der Richter damit?
Ja, der Richter, der verschickt es an alle Beteiligten und gibt dann eine Frist von 4 Wochen, wo man sagen kann, ja, die Empfehlungen finde ich gut oder nicht, so, also quasi eine Stellung nehmen kann. Und der Richter selber liest es natürlich auch und zieht seine Schlüsse draus. Und dann kommt sozusagen, gibt es nochmal eine gerichtliche Anhörung, wo alle sich nochmal treffen vor Gericht. Also in der Regel ist das so. Und manchmal werde ich dazu auch geladen. Nicht unbedingt. Also wenn die Sache klar ist, werde ich nicht geladen. Aber wenn es irgendwie Nachfragen gibt von einer Seite, dann komme ich auch noch mal dazu. Und dann dann kann vor Gericht wirklich jeder noch mal Stellung nehmen und sagen, die Empfehlungen finde ich gut und schlüssig oder die finde ich nicht gut aus den und den Gründen. Und dann entscheidet das Gericht letztlich. So. Das Ding ist halt, dass dadurch, dass das Gutachten ja angefordert wurde, um die nötige Sachkenntnis dem Richter bereitzustellen, kann der Richter auch nicht so ohne weiteres meinen Empfehlungen nicht folgen.
Okay.
Also das ist schon so, natürlich entscheidet der Richter und nicht ich als Gutachterin, aber die Empfehlungen, die das Gutachten gibt, die haben schon eine hohe Bedeutung für das Gericht. Und wenn die Richterin oder der Richter dem nicht folgen wollen, dann bedarf es wirklich einer guten Begründung.
Das heißt, es wird auch eher diesen Gutachten dann eine große Bedeutung beigemessen.
Ja, schon. Also mir ist es jetzt in den Jahren einmal passiert, dass die Richterin gesagt hat, sie folgt beim Gutachten nicht.
Okay, ja. Daran wird nochmal deutlich, wie verantwortungsvoll die Aufgabe als Sachverständige ist. Wenn man ja wirklich über das Leben und die Perspektive von Kindern entscheidet am Ende.
Und von Eltern. Ja,
von
genau,
Eltern,
also wirklich.
Ja, das genau.
Ist dann so. Ja, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ich mache auch, bevor ich das Gutachten zum Gericht schicke, mache ich persönlich immer so eine Art Befundgespräch mit den Eltern. oder würde es dann eben auch mit den Pflegeeltern machen, wenn die Beteiligte sind, wo ich vorab schon mal sage, was ich dem Gericht empfehle und das auch im Gespräch begründe, den Eltern, weil ich finde das fair, wenn die das nicht einfach, also eben diese lebensentscheidenden Empfehlungen nicht nur auf dem Papier zu lesen kriegen, nachdem wir gerade ein Vierteljahr zusammengearbeitet haben, sondern das eben auch von mir hören.
So. Ja, das heißt, Ihnen ist auch ganz wichtig, sozusagen nicht nur jemand zu sein, der auf das System draufschaut und dann jetzt vereinfacht gesagt ein Urteil fällt, sondern Sie versuchen schon auch wirklich mit allen Beteiligten auf Augenhöhe umzugehen, auch wenn Sie in der Situation sind, dass Sie als Sachverständige da ein Gutachten erstellen und Sie versuchen fair zu sein.
Ja, das finde ich schon. Das ist ja auch der Tragweite von den Dingen, um die es da geht, ja auch angemessen.
Angemessen, ja, genau. Ja, Sie haben ja schon so 2, 3 Empfehlungen abgegeben, auch für Pflegeeltern jetzt in diesem Prozess des Gutachtens. Gibt es noch einen Aspekt, wo Sie sagen würden, also abschließend auch noch so eine Empfehlung, wie sollten sich Pflegeeltern da im Kontext dieses ganzen Prozesses verhalten oder ist alles dazu gesagt?
Ja, ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir genannt, ne? Zeugnisverweigerungsrecht und dass es gute Gründe gibt, auch also selbstbewusst zu sein und nicht große Sorgen zu haben, was da passiert. Ne? Die Kinder angemessen vorzubereiten, sich angemessene juristische Unterstützung zu holen. Und dann ist es natürlich auch so, dass sie, wenn sie Beteiligte sind im Verfahren, natürlich auch das Recht haben, Beschwerde gegen das Urteil einzulegen und in die nächste Instanz zu gehen.
Ja, gut. Wunderbar. Dann haben wir es, glaube ich, rund aus meiner Sicht. Und ich sage herzlichen Dank an Frau Charlotte Rutz aus Marburg und dafür, dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, wirklich da in das Thema der Sachverständigengutachten tiefer einzutauchen. Und ich glaube, Pflegeeltern, Pflegefamilien haben einen ganz guten Überblick gekriegt und vielleicht ja auch Jugendliche, die auch davon betroffen sein könnten, wenn es um Gutachten geht, weil die können daraus ja auch was hören.
Ja, das ist vielleicht auch noch ein Hinweis. Ne? Also die rechtliche Aufbewahrungspflicht ist 10 Jahre und es ist vielleicht auch für Jugendliche oder eben Heranwachsende oder junge Erwachsene auch interessant, das mal nachzulesen. Ne? Also innerhalb von dieser 10-Jahresfrist ist es auf jeden Fall noch, muss es noch beim Gutachter liegen und vielleicht mit Glück auch noch länger.
Ja.
Das sind ja oft eben vielleicht auch nochmal interessante Aspekte der Biografie.
Stimmt, ja. Genau. Okay, dann sage ich herzlichen Dank für heute.
Ja, sehr gerne.
Und bin gespannt, was uns als nächstes einfällt. Ja. Pflegefamilien ein bisschen mitzunehmen und den bisschen sozusagen Hintergründe zum Pflegekinderwesen auch transparent zu machen. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke auch sehr herzlich. Ja, und wünsche alles Gute allen Pflegeeltern.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.